Marabout.
Heute bei Radio Marabout das Interview mit UAP Rainer Aschemeyer zu Thema Synthwave und vielen, vielen mehr.
Hallo, hier ist UAP und ihr hört meine Musik auf Radio Marabout.
Jetzt bei Radio Marabout das Interview mit Rainer Aschemeyer. Er leitet nicht nur die Klassik PR-Agentur Klassik 21, sondern ist auch als Musiker aktiv, UAP. Wir starten mit 30 Minuten Musik, die sich Rainer extra gewünscht hat. Ganz viel Synthwave ist dabei, aber wir möchten erstmal mit seinem eigenen Musikprojekt starten. Deswegen zwei Songs von UAP vorneweg. Die anderen Bands bzw. Titel sagt er selber an.
Thank you.
just travelers and our time unlimited and real. The fire starts by night. Tomorrow I will dance. I'll dance with you.
Ja, als nächstes haben wir Color Theory. Color Theory ist ein Musikprojekt von Brian Hazard und für mich ist es eines der wegweisenden elektronischen Musikprojekte der heutigen Zeit, also nicht nur im Bereich Synthwave. Ich mag den Gesang von Brian Hazard unwahrscheinlich gerne. Es klingt immer so ein bisschen nach Tears for Fears, nach Depeche Mode. Und er hat ein Album gemacht, The Majesty of a Broken Past, welches wirklich zur Ikone der Synthwave-Bewegung geworden ist, vor allem der folgende Song Glory Days, in dem nochmal auf die eigene Jugend in den 80ern und so auf das Lebensgefühl der 80er abgehoben wird. Ganz großes Kino.
This is Brian Hazard of Color Theory and you're listening to Glory Days on Radio Marabu.
Story.
Wir kommen nun zu einer der wunderschönsten Stimmen des Synthwave oder auch der elektronischen Musik, nämlich Madeline Darling. Madeline Darling aus Los Angeles ist eine unwiderstehliche Stimme, finde ich. Also wer sie einmal gehört hat, will sie immer wieder hören. Und das ist gar nicht so leicht, denn Madeline Darling hat gar nicht so viele Songs am Start bisher. Sie selber hat etwa nur 6 oder 8 Songs gemacht, gab noch 1, 2 Kooperationen mit Synthwave-Künstlern. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass Madeline Darling mal ein Album aufnimmt, denn diese Stimme möchte man einfach immer wieder genießen. Hier ist sie mit dem Song Control S.
Hi, hier ist Madeline Darling und ihr hört Control S auf Radio Marabu.
I used to look you up. Your picture lit up in my hands. You were untouchable.
Ja, hier kommen die absoluten Platzhirsche des Synthwave heute, The Midnight mit Sunset. Da ist wirklich Synthwave in Reinkultur unfassbar gut produziert. Besser geht es eigentlich nicht. Also The Midnight, Sunset.
Sunset.
the door, waiting for the flash. Greyhound station, paid in cash. It's Lazarus, we're coming back.
Jetzt an dieser Stelle wäre doch vielleicht ein Song von Rosentwick nicht schlecht.
Hey, ich bin Rosentwick und ihr hört Press Start to Begin Your Journey auf Radio Marabu.
Ja, hier haben wir einen Track, der unwahrscheinlich viel Furore gemacht hat in diesem Jahr, von der britischen Band Wolf Club, der Track Just Drive, featuring Summer Hayes als Sängerin, mittlerweile auch zum Einsatz gekommen in einem Kinoblockbuster aus den USA, dessen Titel mir allerdings ehrlich gesagt gerade entfallen ist. Aber Wolf Club ist eine Band, die sich aus dem Synthwave gerade heraus entwickelt. Wenn man mal genauer hinhört, viele Synthesizer wird man dann nicht mehr entdecken in dem folgenden Song, aber so der 80er Jahre Vibe ist einfach noch da. Wolf Club sind eine der geilsten Bands weit und breit im Synthwave, Retrowave Genre und ja, super cool. Just Drive.
Reinhard im Gespräch auf Radio Marabu.
Radio Marabu.
Wir haben heute Rainer Aschemeyer zu Gast. Er leitet nicht nur die Klassik-PR-Agentur Klassik 21, sondern ist auch als Musiker aktiv. UAP, sogar sein Künstlername, unter dem er in diesem Herbst nach der Single Don't Shoot am 1.10. sein Album Almost Gone veröffentlicht hat. Just ist zudem seine neue Single UAP herausgekommen. Rainer, wir freuen uns sehr, dich für Radio Marabu interviewen zu dürfen. Wie kamst du auf deinen Künstlernamen UAP?
Ja, vielen Dank, Julia. Ich möchte betonen, dass die Freude ganz meinerseits ist und dass ich jetzt hier bei Radio Marabu im Interview sein kann. Das ist natürlich ganz, ganz toll. Ja, UAP, also ich muss da vielleicht kurz ausholen. Ich mache ja schon seit 30 Jahren meine eigene Musik und habe das auch immer wieder unter verschiedenen Projektnamen getan, meistens mehr so mit regionaler Verbreitung. Und in diesem Jahr habe ich eben den Schritt gewagt, tatsächlich mal mich etwas professioneller aufzustellen und auch eine weltweite Verbreitung meiner Musik anzustreben, die sich mittlerweile auch ein bisschen anders anhört, als man das in früheren Jahren von mir gewohnt war. Also brauchte ich meiner Meinung nach einen neuen Projektnamen oder Künstlernamen, mit dem ich diese Musik vermarkten konnte. Da kam mir dann im Sommer zu Hilfe, dass plötzlich eine Neuigkeit von sich reden machte, dass nämlich das US-amerikanische Verteidigungsministerium das Pentagon zum ersten Mal Stellung nahm öffentlich über UFO-Sichtungen. Und das fand ich natürlich total interessant und Science Fiction ist auch ein wichtiger Bestandteil im Bereich der Musikrichtung, in der ich mich musikalisch bewege. Und da war dann plötzlich ein neuer Terminus im Spiel von Seiten des Pentagons. Die sprechen nämlich nicht mehr von UFOs, sondern von UAPs, Unidentified Aerial Phenomena. Und das fand ich natürlich total interessant, weil das ein ganz, ganz neuer Begriff war, bisher total unbesetzt. Wahrscheinlich wird da gerade viel gegoogelt von Leuten, die sich dafür interessieren. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, was für ein Glück. Ja, jetzt gibt es hier einen völlig neuen Begriff und den kannst du jetzt als Bandnamen nutzen, wahrscheinlich als erster. Bis ich dann festgestellt habe, dass es bei Spotify schon 4 andere UAPs gibt. Aber das hat mich dann nicht davon abhalten können, diesen Künstlernamen trotzdem zu übernehmen. Und jetzt bin ich UAP.
Wo und wie hast du deine aktuellen Songs aufgenommen? Hast du dein eigenes Aufnahmestudio?
Ja, ich habe mein eigenes Aufnahmestudio. Das hört sich natürlich erstmal groß an. Jeder Mensch hat da irgendwas vor Augen, wenn es um Aufnahmestudios geht und meistens tendiert es dann in Richtung Peter Gabriel oder Abbey Road. Das ist bei mir natürlich anders. Da ich mich im Bereich der elektronischen Musik bewege, habe ich nicht die Notwendigkeit, einen großen naturmäßig klingenden Raum zu haben. Also ich muss jetzt hier keine Kontrabässe aufstellen oder akustische Pianos, sondern ich nehme ja meine elektronischen Musikinstrumente direkt ab und gehe über Kabel direkt ins Mischpult. Das heißt, ich brauche keinen Raum, der klingt. Dadurch habe ich natürlich im Grunde genommen beste Voraussetzungen, weil ich mich hier in meine Ecke setzen kann und die dann eben zupflastern kann mit ungefähr 15 Hardware-Synthesizern und jeder Menge Effektgeräten. Und was den Gesang angeht, da habe ich mir auch so eine Nische geschaffen, wo ich den Gesang einfach verhältnismäßig professionell aufnehmen kann. Und das ist im Grunde genommen mein Studio. Also wenn man das herunterbricht, dann sitze ich auch gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt hier in meinem Aufnahmestudio auf ungefähr 4 Quadratmetern, die also voll gepflastert sind mit Technik. Egal in welche Richtung ich mich drehe, ich bin umgeben von Tasten, Knöpfen und Kabeln.
Die aktuelle Vermarktung von Musik hat sich in den letzten Jahren drastisch verändert. Die gute alte CD wurde durch Spotify und Co. in bestimmten Bereichen ja fast vollständig abgeschafft. Macht diese Entwicklung für den einzelnen Musiker die Promotion leichter? Wie wird sich dieser Trend wohl weiterentwickeln und wie ist das genau in deiner Musiksparte?
Ja, also ich denke, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Ich fange mal mit dem positiven Entwicklungen an. Also heute hat man viel bessere Möglichkeiten, seine Musik wirklich weltweit einfach erstmal an den Start zu bringen. Man hat also die Möglichkeit, auch ohne Label zu arbeiten als Künstler und hat eben über die Möglichkeiten, die das Internet heute bereitstellt, darunter unter anderem auch Streamingdienste wie Spotify, einfach die Handhabe zu sagen, okay, ich nehme jetzt mein Schicksal selber in die Hand und versuche mit meiner Musik Hörer zu erreichen. Das ist definitiv positiv, finde ich. Das Negative, was dabei einhergeht, ist, dass man mit seiner Musik heute durch dieses Thema Streaming, Spotify etc. pp. Praktisch kein Geld mehr verdienen kann. Zumindest kein Geld mehr verdienen kann auf der Seite der aufgenommenen Musik. Also wenn man Alben, Singles aufnimmt und die bereitstellt, dann ist es sehr, sehr schwierig, wenn man unter 2 Millionen Streams bei den Streaming-Services hat, irgendwie eine Existenz dadurch aufzubauen. Also Musiker, die darauf angewiesen sind, Geld zu verdienen, weil sie Musik als tatsächlich den ausfüllenden Lebensinhalt haben und als Hauptberuf, sind quasi dazu verdammt, auch live aufzutreten. Das ist ja für ganz viele Musiker gar nicht schlimm, denn die möchten gerne auch live auftreten und auf der Bühne zeigen, was sie können und mit dem Publikum interagieren und so weiter und so fort. Es gibt aber auch in der Musik solch eremitische Eigenbrötler, wie nicht nur mich, sondern eben auch, gibt ja ganz bekannte Beispiele, Tangerine Dream, Jean-Michel Jarre, gerade Künstler aus dem Bereich der elektronischen Musik, Brian Eno, die sind sehr homöopathisch dosiert live aufgetreten, haben dann diese Live-Auftritte als große Ereignisse durchgezogen, aber im Wesentlichen waren das Studiokünstler und das liegt natürlich auch nahe, wenn man mit einer Armada von 40 Synthesizern unterwegs ist und das, was man da von sich gibt, alleine im Studio eingespielt hat, ist das sehr schwierig, live auf die Bühne zu bringen. Solche Künstler, die haben es heutzutage sehr, sehr schwer, eine Existenz aufzubauen. Und das finde ich eben schade, weil es gab auch unter den Leuten, die nicht gerne live aufgetreten sind. Und da gibt es, glaube ich, in jedem Genre ein paar Beispiele. Da gab es Glenn Gould in der klassischen Musik. Im Heavy Metal gab es Leute wie Bathory, die auch, ich glaube, in ihrer ganzen Karriere 2 Live-Auftritte hatten. Solche Leute haben einfach keine Möglichkeit mehr aus meiner Sicht, Musik zum Beruf zu machen und davon zu leben. Und das ist absolut schade. Ich glaube, da gehen uns viele Talente verloren, die früher durch den Verkauf von physischen Tonträgern einfach die Möglichkeit hatten, davon zu leben. Das ist heute nicht mehr so. Also ich finde es durchaus eine Katastrophe, weil es eben die Brian Enos, die so vielleicht auch mehr die Klangtüftler waren und die Leute, die sich irgendwie im stillen Kämmerlein Gedanken gemacht haben über ihre Musik, zunehmend weniger geben wird. Davon bin ich ziemlich sicher überzeugt. Es wird nur noch so Leute geben wie mich, die im Hauptberuf was anderes machen und damit ihr Geld verdienen und dann vielleicht die 10-15% Zeit, die sie sonst noch haben, in ihre Musik stecken. Aber professionelle Künstler in dem Sinne, dass die 110% Musik machen und das dann aber als Studiokünstler irgendwie durchziehen, glaube ich, die wird es seltener geben, vielleicht gar nicht mehr.
Welche Bedeutung misst du den sozialen Medien bei der Bekanntmachung neuer Musik bei?
Ja, das ist natürlich auch ein zweischneidiges Schwert. Das kann man, glaube ich, ganz gut vergleichen mit dem, was ich gerade über die Streaming-Services erzählt habe. Es gibt ganz tolle Möglichkeiten durch die Social-Media-Portale wie Facebook und es gibt ja auch im Bereich der Musik ganz andere Portale, die so in der Allgemeinheit gar nicht groß bekannt sind, wie beispielsweise SubmitHub oder MusoSoup oder ähnliche Sachen, die darauf abzielen, wirklich die eigene Musik zu promoten und eben an ein Publikum zu bringen. Also da gibt's ganz tolle Möglichkeiten. Wenn ich da mal drüber nachdenke, wie ich angefangen habe, Anfang der 90er Jahre, da war es ja praktisch unmöglich, außerhalb von meinem Bekanntenkreis oder sagen wir mal außerhalb von meiner Region, Menschen zu erreichen, um die für meine Musik zu interessieren. Heute kann ich bei Facebook über Facebook Ads oder irgendwelche anderen Möglichkeiten, die die Social Media bietet, sagen, okay, ich möchte meine Musik jetzt ganz gezielt in Brasilien ausspielen oder in Russland oder den Vereinigten Arabischen Emiraten oder wo auch immer. Und dann kann ich tatsächlich gucken, okay, wie reagiert das Publikum in dem und dem Weltteil, Kontinent, Land auf meine Musik und finde ich da vielleicht ein Publikum. Das ist also natürlich total positiv. Negativ bei der Sache ist eben, dass man als Musiker zunehmend überall, wo man hinkommt, zur Kasse gebeten wird. Ja, wenn man also mit einem Label arbeitet, ist es nicht mehr so, dass das Label dich bezahlt, sondern das Gegenteil ist heutzutage der Fall. Du bezahlst das Label dafür, dass es deine Musik an den Start bringt. Und das reicht wirklich bis in die professionellen Musikkreise hinauf und ist in allen Genres inzwischen so. Du wirst zur Kasse gebeten, wenn deine Musik promotet werden soll. weil das Label dafür nämlich auch Geld nimmt oder irgendein Promoter, wie ich es ja auch mache, dafür Geld nimmt. Du wirst zur Kasse gebeten bei den Social-Media-Portalen, weil die nämlich die großen, sozusagen die Algorithmen von den Portalen wie Facebook und so weiter sind so programmiert, dass die erst so richtig die Sau loslassen, wenn man da Facebook-Ads schaltet oder überhaupt irgendwelche bezahlten Sponsored-Links schaltet. Und du wirst natürlich auch noch zur Kasse gebeten, wenn es darum geht, wie wird deine Musik vertrieben. Also das heißt distribuiert von professionellen Musikvertrieben. Der Künstler ist die Melkkuh der Musikindustrie geworden. Und das ist für mich eine ganz, ganz problematische Entwicklung, weil dadurch viele Musiker schon im Ansatz stecken bleiben. Also wer nicht die Mittel hat, um seine Musik selber anzuschieben, der kommt in der Regel heutzutage noch nicht mal zu einem Labelvertrag. Und wenn er einen Labelvertrag in der Tasche hat, muss er in den ersten Jahren auch drauflegen. Mit viel, viel Glück wird aus einem solchen Musiker dann ein viel gehörter, bekannter Star. Und dann dreht sich die Sache plötzlich um. Dann fließt plötzlich das Geld in Richtung Musiker, aber auch erst dann. Und das ist einfach eine ganz, ganz schwierige Entwicklung, finde ich, die auch früher mal ein bisschen anders war. Wobei ich wirklich fern davon bin, zu sagen, früher war alles besser. Absolut nicht. Aber es gibt eben so ein paar Entwicklungen in der Musikszene, die mich persönlich nicht begeistern.
I fear the overdose. cause you're like heroin, addicted once you live in. And I say, don't shoot, don't shoot, don't shoot. Don't wanna fall from your grace, but I can't win that chase.
Deine Musikrichtung nennt sich Synthwave. Was verbirgt sich dahinter? Und was ist der Unterschied zwischen Synthwave und Retrowave?
Ja, also ich sage immer, Synthwave ist kein Genre, Synthwave ist ein Gefühl. Das ist im Grunde genommen eine Nostalgiebewegung, die ich insofern interessant finde, weil da Leute in eine Nostalgie zu den 80er Jahren verfallen, die die 80er Jahre gar nicht erlebt haben. Also Synthwave ist ein Genre, was sowohl auf der kreativen als auch auf der rezipierenden Seite geprägt wird von Leuten, die so um die 20 bis 30 Jahre alt sind. Die haben die 80er also gar nicht miterlebt, aber sie versuchen irgendwie dieses Lebensgefühl dieser Dekade einzufangen. Und nicht nur in Musik, sondern auch in Kunst, Grafik, wie auch immer man das nennen möchte, zu transportieren. Das heißt, man ist musikalisch beeinflusst von der Popmusik der 80er Jahre, aber auch von Filmsoundtracks der 80er Jahre, wie zum Beispiel John Carpenters Die Klapperschlange. Man ist beeinflusst von Game-Musik der 80er Jahre, C64, Atari-Games der damaligen Zeit. Das in Verbindung mit so typischen ikonenhaften Dingen, die in den 80ern groß geworden sind, die ersten Computer, C64, Atari hat die schon genannt, Spielekonsolen, BMX-Fahrräder, frühe Synthesizer, Disketten, halt alles, was irgendwie so die 80er Jahre ikonisch gemacht hat. Und das wird sozusagen einmal durch einen Wolf gedreht und wird dann mit so einer Miami Vice-artigen Optik ausgestattet. Und das macht irgendwo so den Synthwave aus. Das ist also quasi dieses Lebensgefühl, was dahinter steckt. Sozusagen die Trennlinie zwischen Synthwave und Retrowave, das sind also die beiden dominierenden Stilrichtungen innerhalb dieser Sphäre, ist nicht ganz trennscharf zu ziehen. Aber man kann so als Richtlinie sagen, bei Retrowave ist meistens Gesang mit dabei, bei Synthwave meistens nicht. Und bei Retrowave ist vor allem die Popmusik der 80er Jahre der ausschlaggebende Inspirationsfaktor, also die Inspirationsquelle. Und bei Synthwave ist es eher die Gebrauchsmusik der 80er Jahre, also wie beispielsweise Film- und Game-Soundtracks. Und das könnte man vielleicht, wenn man das so ganz verkürzt auf einen Nenner bringen möchte, dann würde ich sagen, so kann man es vielleicht sagen.
Synthwave und Retrowave, also Stile, die doch sehr divers sind. Gibt es trotzdem bestimmte, sagen wir mal, Zugehörigkeitsmerkmale oder Erkennungssignale innerhalb der Szene?
Ja, also der Witz an der Sache ist, Synthwave ist ein Stil, der vor ungefähr 10 Jahren entstanden ist. Also man sagt immer so, der Urknallmoment war der Film-Soundtrack zu dem Thriller Drive. Das ist ein Film mit Ryan Gosling, der vor allem in den USA sehr bekannt geworden ist, wo Musik dabei war von Electric Youth und von anderen, die eigentlich so den Urknallmoment der Synthwave-Bewegung darstellt. Und seitdem ist also diese Szene darum total gewachsen und hat sich in eine Unzahl von Substilen aufgespalten. Ja, es gibt da die unterschiedlichsten Ausprägungen. Trotzdem haben sie fast alle ein paar Sachen gemeinsam. Es gibt da beispielsweise einen Bass-Sound, der in ungefähr 3 Millionen Synthwave-Tracks zum Einsatz kommt. Das ist ein Sound von einem Korg-Synthesizer, Korg Poly 6, der einen ganz, ganz charakteristischen Sound hat. Und das ist der Bass-Sound der Synthwave-Bewegung geworden. Genauso wie damals ein bestimmter Bass-Sound von einem bestimmten Yamaha-Synthesizer der Sound der Eurodance-Bewegung in den 90er Jahren gewesen ist, gibt es da heute tatsächlich auch einen Bass-Sound, der ganz verbindend ist für alle möglichen Subgenres im Bereich des Synthwave und Retrowave. Das finde ich schon mal total interessant. Und dann kann ich nur empfehlen, eine Bildersuche bei Google durchzuführen mit dem Begriff Synthwave. Und man wird erschlagen von einer Vielzahl an Grafiken, die praktisch alle gleich aussehen. Nämlich eine untergehende Sonne in den Farben Cyan, Magenta, Gelb, Orange und so einem tiefen Lila-Ton irgendwie. Gerne 3 Palmen und am besten noch ein Sportwagen, irgendwie Lamborghini oder irgendwie so ein Muscle Car. Das ist irgendwie so diese Synthwave-Ästhetik, die man übermäßig kitschig finden kann und die aber trotzdem irgendwie zu dem verbindenden Element der Bewegung geworden ist. Also ich finde es total interessant, weil es sich hier eben um ein Genre handelt, was auch eine ganz klare grafische Ausprägung hat, die man auf den ersten Blick wiedererkennt. Und deswegen glaube ich auch, dass da einfach mehr dahinter steckt als nur eine kurzfristige Mode.
Wie ist denn dieses Revival zu erklären? Und was meinst du? Ist Synthwave here to stay oder ist das erhalten bleiben oder ist der Stil vielmehr eine vorübergehende Erscheinung?
Ja, wie sich das erklären lässt, weiß ich selber nicht so ganz genau. Ich persönlich bin in den 80er Jahren aufgewachsen, deswegen bin ich vielleicht der Falsche, um das zu analysieren. Ich glaube aber, dass die jungen Leute von heute an die 80er Jahre zunächst mal herangeführt wurden über Serien, wie beispielsweise Stranger Things bei Netflix, die ist ja eine Serie, die immer noch läuft und sehr erfolgreich ist. Oder auch Filme wie Super 8 von J.J. Abrams, die 80er Jahre zum Inhalt hatten und eben so eine prototypische 80er Jahre Ästhetik transportiert haben. Ich glaube, das war auch so ein Zündfunken, wo viele Leute einfach gemerkt haben, ach, guck an, das ist also eine Ära, die habe ich nicht selber miterlebt, aber die war irgendwie cool.